Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu bestimmen.
Letzte Predigt zu diesem Thema heute Morgen und wir haben immer den Auftrag, so ein Kurzbeschrieb für die Predigt zu machen. Das habe ich schon vor ein paar Monaten gemacht. Konntet ihr alle nachlesen. Hier habt ihr es auf der Folie. Mission im Sinne der Missio Dei überwindet die unselige Polarisierung zwischen evangelistischer Verkündigung und sozialem Handeln. In der Missio Dei sind Evangelisation als Wortverkündigung und soziale Aktion zwar eindeutig unterscheidbar, aber niemals voneinander trennbar. Die Gemeinde ist viel mehr dazu berufen und begabt, das Evangelium ganzheitlich mit Kopf, Herz und Hand zu verkündigen. Kurze Klammer auf, übrigens, unsere Teenies haben jetzt gerade da rum verloren oder verlöhnt ihn. Wir haben das vergessen zu sagen. Sie haben heute das erste Mal wieder Teenie-Gottesdienst parallel zu unserem Gottesdienst. Gute Zeit euch. Ja, Begriffe haben meistens eine Geschichte und manchmal reden Menschen aneinander vorbei, weil sie dieselben Begriffe benutzen mit unterschiedlichen Konzepten, die da drin stecken. Und wenn Christen über Mission, Evangelisation, soziale Aktion und Diakonie reden, dann meinen sie oft, sie reden alle vom selben und doch sind die Begriffe nicht bei allen mit demselben gefüllt. Ich habe das in meiner Eröffnungspredigt schon gesagt, dass im letzten Jahrhundert eine große Auseinandersetzung begann in der weltweiten Kirche über die Frage, was ist eigentlich Mission? Und worin ist sie begründet? Was ist die konkrete Gestalt? Und in dieser Auseinandersetzung hat sich so ein bisschen eine Spaltung entwickelt, zwischen der weltweiten ökumenischen Bewegung und der sogenannten evangelikalen Bewegung. Im Ursprung waren diese beiden Strömungen ganz eng verbunden im Thema Mission miteinander auch unterwegs. Und es ging um die Frage, ist Mission vor allem Verkündigung des Wortes Gottes? Mit dem Ziel, die Menschen zur Umkehr zu rufen, weg von falschen Göttern hin zu der einen Wahrheit in Jesus Christus? Oder ist Mission nicht vielmehr soziale Aktion, sprich die Veränderung der unmöglichen Lebensumstände von Menschen, der Kampf für Gerechtigkeit und Frieden, für Freiheit, der Kampf gegen Armut und Ausbeutung? Sind diese Dinge nicht mindestens ebenbürtig oder ist die soziale Aktion nicht eigentlich wesentlich wichtiger und angesagter, als die Menschen auf ein ewiges Leben hinzuweisen, während sie hier kein Leben haben? Und in diesem Konflikt könnte man so zwei Extrempositionen herauskristallisieren. Ob es die in der Realität je ganz so gegeben hat, will ich bestreiten, aber um es einfach mal den Konflikt bewusst zu machen, könnte man sagen, die ökumenische Bewegung ging in ihrer Tendenz, ihres Missionsverständnisses in die Richtung, dass die Verkündigung des Evangeliums mit Blick zum Ruf zur Umkehr in Bezug auf das ewige Leben eher abnahm, bis hin zu einem freiwilligen Verzicht, wir hören auf, den Menschen diese Dinge zu sagen. Die Vorstellung von einer ewigen Errettung wich vielmehr der Vorstellung von einem Reich Gottes auf dieser Erde. Das Reich Gottes muss hier sichtbar werden, der Friede Gottes muss hier unter den Menschen wachsen, auf dieser Erde Gestalt gewinnen. Der Shalom, der Friede von Jesus Christus muss diese Welt erfassen. Man sprach auch von einer sogenannten Shalomisierung des gesamten Erdkreises. Erdkreis, dieses Wort, was sich dann in Ökumene widerspiegelt. Im Zentrum der Mission stand die soziale Aktion. Die Kirche wurde eigentlich zur Sozialinstitution Und im Extrem könnte man sagen, die Mission der Kirche kann ein Sozialarbeiter wahrscheinlich besser machen als ein Pfarrer. Und darauf gab es eine Gegenreaktion aus der evangelikalen Bewegung, eine starke Abwehr und Abgrenzung gegen diese Verwässerung des Evangeliums. Die Notwendigkeit sozialer Aktion wurde sicher nie ganz geleugnet, doch es wurde sehr deutlich polarisiert. Soziale Aktion sowie Veränderung der Gesellschaft ist einfach die Folge der persönlichen Umkehr von Menschen. Wenn sich Menschen zu Christus wenden, dann werden sie sich hoffentlich verändern und das wird auch etwas in dieser Welt verändern. Aber das ist das Ding von jedem Einzelnen in seiner Familie, in seinem Umfeld und so weiter. Das ist nicht der Job der Gemeinde und schon gar kein prioritärer. Weltmission im Sinne von sozialer Aktion hatte schon ihre Berechtigung bei den Missionaren, die man nach Afrika geschickt hat. Und klar, es war das richtig, dass die den Menschen zu essen geben und Schulen aufbauen, aber natürlich nur mit dem Ziel, dass sie sich dadurch öffnen, das Evangelium von Jesus Christus anzunehmen. Ich überspitze hier. Diese Extremposition sah in der sozialen Aktion, insbesondere in der institutionalisierten sozialen Aktion, also nicht einen wesentlichen Teil der Mission und schon gar nicht eine Priorität. Und wir wissen, was in der Praxis nicht wirklich Priorität hat, das geht auch schnell unter. Diese Polarisierung von sozialer Aktion und Verkündigung des Evangeliums oder sogar vielleicht ein Gegeneinander ausspielen dieser beiden Elemente, das gibt es noch heute so in einzelnen Köpfen von Christen. Wenn wir unsere Theologie jedoch wesentlich weniger reaktiv auf kirchengeschichtliche Entwicklungen machen, sondern mehr in die Bibel hineingehen und forschen, was sagt eigentlich die Bibel zu diesen beiden Dimensionen, dann stellen wir fest, dass der eigentliche Fehler darin liegt, eine Entweder-oder-Frage daraus zu machen. Es ist ein Sowohl-als-auch-Thema. Evangelisation als Wortverkündigung und Evangelisation als soziale Aktion kann man nie trennen, es sei denn, man erliegt dem fatalen Irrtum, dass man diese Dinge trennen könnte. Das ist aber nicht möglich. Eine Stelle, die da sehr, sehr deutlich darauf hinweist, ist, finden wir in 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Ihr habt das da auf der Folie. Daran wird die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Aussagen wie diese machen deutlich, das Evangelium ist eine ganzheitliche Angelegenheit. Wir können die Verkündigung des Evangeliums nicht auf Worte reduzieren. Diese Worte brauchen diese andere Dimension der Tat, der Liebestat. Wenn Worte ausgereicht hätten, also ich glaube, Gott wäre fähig gewesen, auf jeden Quadratzentimeter dieser Erde eine Bibel regnen zu lassen. Aber Worte alleine reichen nicht aus. Gott wollte Menschen gebrauchen, Menschen hineinsenden, die dieses Wort verkörpern und in dieser Liebe zu den Menschen gehen. Die Tatsache, dass Jesus Christus das Wort selbst, also Gott das Wort selbst Fleisch wurde, glaube ich, sollte uns Beweis genug sein, dass wir diese Dinge niemals voneinander trennen können. Der Schweizer Theologe Emil Brunner, er sprach immer von der Begegnung, von der Wahrheit als Begegnung. Er sagt, die Wahrheit ist nicht einfach etwas, was wir nur den Menschen so objektiv um die Ohren hauen können, sondern sie geschieht in der Begegnung ganz oft mit dem fleischgewordenen Wort, sprich mit Menschen, die dieses Wort auch verkörpern. David Bosch sagte in diesem Zusammenhang, Evangelisation ist deshalb niemals bloße Verkündigung objektiver Wahrheiten. Die evangelisierende Person oder Kirche ist nicht nur Ausführender der Evangelisation, sondern selbst auch Teil der Botschaft. Und wenn diejenigen, die evangelisieren, nicht selbst Teil der Botschaft sind, die sie verkündigen, findet gar keine Evangelisation statt. Wort und Tat gehören untrennbar zusammen. Und deshalb habe ich euch diesen Vogel hier mitgebracht. Dieser Vogel ist für mich so ein Bild seit vielen Jahren in diesem Spannungsfeld von Evangelisation als Wortverkündigung und Evangelisation als Tat. Ich finde es einfach so cool, dieser Vogel, wenn der so schwingt. Also das ist, wenn die Gemeinde ins Fliegen kommt, wenn die Gemeinde in ihrem Auftrag wirklich unterwegs ist und wirklich in diese Welt hinausgeht, dann ist sie unterwegs mit diesen beiden Flügeln. Und diese beiden Flügel stehen auf der einen Seite, der eine steht für die Verkündigung des Evangeliums in Worten und der andere Flügel steht für die Verkörperung des Evangeliums und Verkündigung des Evangeliums durch die Taten der Liebe. Die Quintessenz von diesem Bild ist, man kann diese Dinge niemals trennen, ohne Evangelisation und Mission im Wesen zu zerstören. Wisst ihr, ich habe hier das Ding ein bisschen manipuliert, sodass ich ihm tatsächlich die Flügel abschneiden kann. Und ihr leidet jetzt alle, das ist ganz bewusst. Genau das passiert, wenn wir Evangelium als Wortverkündigung und Evangelium als gelebte Tat der Liebe voneinander trennen. Die Gemeinde nimmt Schaden in ihrer Zeugniskraft in dieser Welt. Immer wieder fallen Christen in eins dieser Extreme. Es ist ja heute nicht mehr so populär, mit Worten über das Evangelium zu reden, haben wir gerade gehört. Und heute höre ich ab und zu von Menschen, also seit ich Pastor bin, dass Menschen mir sagen, weißt du Daniel, ich lebe das Evangelium. Ich brauche gar nichts zu sagen, ich lebe es einfach, die Menschen werden es schon merken. Nein, es ist nicht so. Gott hat uns nicht berufen als Pantomimen auf dieser Welt. Es ist ganz wichtig, dass Körper, Stimme und Worte übereinstimmen. Aber wir sind sowohl zum Reden als auch zum Handeln berufen. Hier lese ich dazu Römer 10, Vers 13. Hier schreibt Paulus, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne Verkündiger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Sehen wir das? Man kann diese beiden Dinge nicht trennen. Johannes, wo uns sagt, man kann die Worte nicht von der Liebe trennen, ist hier auch klar, man kann das Evangelium nicht von Worten trennen. Es ist beides, gehört unzertrennbar zusammen. Es gibt auch die andere Seite von Christen, die sagen, ja, diese Welt geht eh verloren, wird alles den Bach runtergehen. Was soll ich mich noch sozial um Menschen kümmern? Ich muss ihre Seele retten. Es geht doch hauptsächlich, dass sie das Wort Gottes haben. Und manchmal heben wir dann ab und entwickeln eine Geistlichkeit, die jenseits von einer gesunden Spiritualität ist, die mit beiden Beinen in dieser Welt steht. Und solchen Menschen empfehle ich einfach mal, Jesaja 58 zu lesen. Dort wendet sich das Volk Gottes an Gott und sagt, Gott, wir beten und fasten und du erhörst unsere Gebete nicht mehr. Das ist so eine Gemeinde, das ist einfach Flaute. Oder das ist einfach, da plätschert alles vor sich hin und viele Dinge laufen nicht so. Und die sind aber mega fromm und die beten und die fasten und wir denken, boah, die nehmen es echt streng mit ihrem Glauben. Und Gott antwortet ihnen, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter. Sprich, ihr seid in ungerechten Systemen drin und haltet die sogar noch aufrecht. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt einander und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr das jetzt tut. Wenn ihr eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe. Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf in Sack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lasst los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lasst ledig, auf die du ein Joch gelegt hast. Gibt frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und mit deinen Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz öffnest und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ich lasse es jetzt mal bis hier. Dieser Text macht deutlich Erweckung. Und Jukas hat in diesem Hefter geschrieben, Gemeinde braucht immer wieder Erweckung. Erweckung hängt ganz, ganz eng damit zusammen, dass wir umkehren von einem virtuellen Glauben, der nur noch in unserem Kopf stattfindet, zu einem handfesten Glauben mit Herz und Hand und Füßen, der den Menschen in dieser Welt dient. Und das hat sehr viel mit sozialer Aktion zu tun. Das ist nicht ein Ausspielen gegen spirituelle Dinge wie Beten und Fasten. Das gehört unzertrennlich zusammen. Lukas hat am Anfang dieser Predigtreihe das Gleichnis des barmherzigen Samariters ausgeführt. Und er hat dort uns in die tiefe augustinische Interpretation hineingeführt, der alte Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert. Ich möchte dieses Gleichnis jetzt nochmal bringen, aber mit einer sehr, sehr pragmatischen Auslegung. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Wenn wir über ganzheitliche Mission reden, dann stellt sich uns ja oft die Frage, wo sollen wir denn jetzt anfangen? Diese Welt, gerade in diesen Tagen, sie ist wirklich gerüttelt und geschüttelt voller Not. Was sollen wir denn tun? Dieses Gleichnis, ich möchte einfach so 3 Gedanken daraus nehmen, die ich ganz, ganz praktisch finde. Dieses Gleichnis sagt mir, soziale Aktion begegnet uns in aller Regel mitten in unserem Leben. Meistens werden uns die Herausforderungen buchstäblich vor die Füße gelegt. So war es in dieser Geschichte. Wenn wir uns fragen, wo soll ich helfen, dann ist die erste Frage, die wir uns stellen, was hat Gott mir vor die Füße gelegt? Lasst uns die Augen aufmachen und die Herzen aufmachen. Das sind nämlich diese beiden Dinge, die hier nicht passiert sind. Sie haben wohl gesehen, aber ihr Herz war verschlossen. Und das ist das, was diesen Samariter auszeichnet. Er sieht mit den Augen und er sieht auch mit dem Herzen, was da vor seinen Füßen liegt. Und ich glaube, dass wir es nicht zu kompliziert machen müssen. Gott hat ganz oft Dinge, die sind uns so nahe. Oft sind es ganz kleine Dinge in unserem Leben, wo Gott uns gebrauchen möchte in sozialer Aktion für unsere Mitmenschen. Das können Einzelpersonen sein oder Personengruppen. Manchmal sind es Einzelschicksale und manchmal stehen wir plötzlich vor systemischen Missständen, wo wir sagen, das kann so nicht weitergehen. Vielleicht würde die Sklaverei heute in England immer noch existieren, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, einen Christen, nämlich William Wilberforce, ein britischer Christ und Politiker, der 40 Jahre lang seines Lebens mit aller Kraft gegen die Sklaverei gekämpft hat und einen Gesetzentwurf nach dem anderen eingebracht hat. Und erst, ich meinte kurz nach seinem Tod, ist die Sklaverei in England abgeschafft worden. Es war eine ganz große Berufung, eine systemische Ungerechtigkeit als Christ zu bekämpfen. Und er hatte wahrlich große Kämpfe. Und das bringt uns auch gerade zum nächsten Punkt. Die zweite Botschaft aus diesem Gleichnis ist, der Samariter tut allein, was er allein tun kann. Also es heißt hier, sein Herz wird mit Barmherzigkeit gefüllt und er geht auf diesen unter die Räuber Gefallenen zu. Und ich stelle mir das ganz praktisch vor, der Samariter kam gerade vom Großeinkauf, der war wahrscheinlich Händler irgendwo und er hatte seinen Esel bepackt oder mehrere Esel bepackt mit all diesem Zeug, da war Öl und Wein dabei und in diesem Moment muss er sich einfach entscheiden, hey, mache ich jetzt die neue Olivenölflasche auf oder und diesen teuren Wein und sein Herz sagt, hey, dieser Mensch ist wichtig, das, was ich habe, das gebe ich ihm jetzt. Und so gibt er ihm das, setzt ihn auf das Pferd, bringt ihn in eine Herberge, wohl wissend, dass er das Problem nicht alleine lösen kann. Vielleicht ist er überhaupt nicht transportfähig bis nach Jericho oder Jerusalem. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung das er unterwegs war. Der entscheidende Schritt ist, er geht in diese soziale Aktion hinein und er tut, was er selbst tun kann. Und dann kommt die dritte Dimension in dieser Geschichte. Und das ist das, was uns oft so Angst macht vor sozialer Aktion. Ganz tief in uns drin ist diese Angst, das könnte uns total überfordern. Ich glaube, dass uns das jetzt auch im Moment so geht, wenn wir uns so Fragen stellen, sollen wir Flüchtlinge aufnehmen und solche Dinge, dann stehen wir sofort vor dieser inneren Angst, hey, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dort kommt diese nächste Dimension, der Samariter tut gemeinsam, was er alleine nicht tun kann. Er bezieht jetzt diese Herberge mit ein und er hat auch eine Berufung. Irgendwie muss er am nächsten Tag weiter. Er hat einen Job, vielleicht verderben die Lebensmittel oder ich weiß es nicht, was es ist. Jedenfalls, er muss weiter. Was er nicht tut, er schiebt seine Verantwortung nicht ab an den Wirt, sondern sagt, hey, können wir eine Arbeitsteilung machen? Du schaust weiter für diesen Patienten und pflegst ihn. Und ich bezahle dich dafür. Für mich ist das eigentlich das erste Beispiel institutionalisierter Diakonie und Sozialhilfe in der Bibel. Hier ist jemand da, der verstanden hat, ich kann nicht alles alleine. Wenn wir es zusammen machen und wenn jeder seine Verantwortung darin wahrnimmt, dann kann aber etwas Großes geschehen. Und so macht er mit diesem Wirt diesen Deal und ich finde es einfach, ich feiere diesen Samariter so, weil der denkt echt weit, muss ein Geschäftsmann gewesen sein, weil er hat gedacht, es könnte auch sein, dass die Genesung länger dauert und das Geld, was ich jetzt gegeben habe, reicht nicht. Und dann sagt er, hey, wenn ich zurückkomme, dann gebe ich dir auch das Geld noch. Und wir sehen, da muss auch Vertrauen da gewesen sein in dieser Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen. Wir haben als Christen einen sozialen Auftrag in dieser Welt. Und er ist so groß, dass er uns als Einzelne oft überfordert. Und deshalb, genau deshalb ist auch soziale Aktion eine Aufgabe der Gemeinde, eine Berufung der Gemeinde, weil wir sie oft nur gemeinsam tun können. Und Gott lädt uns ein, in diese Fußstapfen hineinzugehen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, die drei Herausforderungen aus diesem Gleichnis. Erstens, ergreife die Chancen, die Gott dir gibt, um anderen Menschen selbst zum Nächsten zu werden. Zweitens, tu für andere Menschen, was du allein mit deinen Mitteln tun kannst. Und drittens, tu gemeinsam mit anderen, was du nicht allein tun kannst, beziehungsweise hilf mit, das zu finanzieren, was nur die Gemeinde als Leib zusammentun kann. Deshalb bekennen wir uns als Stammi dazu, dass wir einen gesunden Vogel darstellen wollen, dass unsere Mission eine Mission sowohl der sozialen Aktion ist, als auch der Wortverkündigung. Ich bitte jetzt den Sevi nach vorne, weil er ist so ein Professioneller unter uns, der von der Stammi angestellt ist für sozialdiakonischen Dienst. Danke, Sevi.
Genau, wir haben das Mosaik, das ist unser gemeinnütziger Verein, gegründet vor bald 9 Jahren. Und dort haben wir unter anderem mit dem Kids-Treff gestartet. Ein Kids-Treff und ein Teens-Treff. Der Kids-Treff ist für Kinder vom Kindergarten bis in die 6. Klasse und der Teens-Treff für Oberstufe-Kids. Im Kids-Treff spielen wir machen Sport, wir basteln mitten, wir haben Spass und Gemeinschaft. Ein sicherer Ort, wo wir pro Nachmittag, also wir haben Donnerstag und Freitag Nachmittag offen, 50 bis 70 Kinder dürfen gute Werte vermitteln und die Gemeinschaft bieten. 1 bis 2 Mal im Jahr haben wir eine Kinderwoche, das ist eine spezielle Woche, wo wir Turnier machen und auch biblische Geschichten erzählen. Dort für diese Kinderwoche machen wir speziell Werbung, wo wir auch klar draufschreiben, in dieser Woche gibt es Geschichten mit biblischem Inhalt. Auch dort haben wir bis zu 50 Kinder pro Nachmittag in den Kinderwochen. Der Teens-Treff, immer am Freitagabend oder normalerweise am Freitagabend für die Oberstufler. Im Moment haben wir den Teens-Treff müssen schliessen, wir haben schlichtweg zu wenig Mitarbeiter. Also da auch, wenn du jemanden kennst oder selber Lust hättest, um in Teenies vom Quartier zu investieren. Denen Teenies, die wirklich in einem herausfordernden Alter sind, möchtest du begegnen, komm nachher auf mich zu. Dann haben wir schon länger, wie es den Kids-Treff gibt, schon länger, wie es den Verein Mosaik gibt, nämlich schon seit über 11 Jahren, gibt es den Mittagstisch. Der Mittagstisch mit dem Motto «Gemeinsam statt einsam». Immer am Dienstag ein feines Menü, aber vor allem Gemeinschaft in liebevoller Atmosphäre. An diesen Mittagstisch laden wir auch ein für spezielle Sündig, wie Impulssündig, zum Beispiel nächste Woche, oder City of Mercy, das Musical in 2 Wochen. Auch dort sind schon Menschen schlussendlich zum Glauben gekommen und sind jetzt Teil unserer Gemeinde über den Mittagstisch hineingekommen. Dann arbeiten wir seit einer Weile mit dem Rest des Paar zusammen ein Food Waste Projekt und erleben in dieser Zusammenarbeit, dass ein grosses Bedürfnis da ist von Gemeinschaft, aber auch das Bedürfnis von Deutsch reden können. Deutschkurs gibt es, aber es braucht auch die Möglichkeit, zum Deutsch zu reden. Und jetzt träumen wir von so einem Begegnungsort zwischen unseren 2 Gebäuden, zwischen der Mosaik und der Stammi. Coole Fläche, die wir nutzen möchten. Ein multifunktionalen Ort. Ein Ort, wo wir als Anlaufstelle anbieten für die Menschen im Quartier. So eine Art Quartierschalter, wo man kommen kann. Ganz ein niederschwelliger Ort, wo man kommen und Beratung bekommt. Oder auch an Fachstellen weitergeleitet werden kann. Aber auch ein Ort, wo von der Stammi gemeinsam mit der Musik kann genutzt werden, zum Beispiel als Bistro, als erweiterte Fläche für den Kirchenkaffee oder für nachher einen Jugi oder einen 20-Plus-Abend noch einen Hotdog essen oder etwas trinken. Wir könnten uns vorstellen, dass das etwa so aussieht, wie auf den Bildern, die wir jetzt zeigen. Irgend so ein Modulbau, der auf dem Platz draussen steht, mit einer Terrassenfläche, wo man auf ebenem Boden Tisch herstellen kann. Vielleicht nebendran so ein Kioskhäuschen von der Rest des Bar, wo sie ihre Essen, wo sie einsammeln in den Läden, die sie nicht mehr verkaufen können, verteilen. Ja, davon träumen wir. Das ist unsere Vision. Vielleicht sieht es schlussendlich ganz anders aus. Wir möchten weitergehen und in dieser Fastenzeit dürfen wir sammeln für dieses Projekt. Wenn du vielleicht zuhause noch kein Kessel hast, hol dir eins dahin am Infodesk. Wir haben so Bastelbögen gemacht, ausschneiden zusammen. Falten, zusammenkleben und sammeln während der Fastenzeit. Danke vielmals.
Ich finde es total schön, Teil von dieser Gemeinde zu erziehen, dass wir so unterwegs sind. Und ich möchte euch jetzt noch ein Video einspielen, das ich gestern bekommen habe von einem Kollegen aus Polen. Er nimmt uns gerade kurz rein in das, was die Ukraine-Krise mit ihnen macht. Und da hängt im Zusammenhang mit dem Opfer, das wir nachher zusammenlegen
wollen. Liebe Geschwister, bis zum 4. März hatten bereits etwa 700.000 Flüchtlinge die Grenze zu Polen überquert. Wenn man die Anzahl der Menschen kennt, die nach Polen reisen, können es letztendlich mehrere Millionen sein. Polnische Gemeinden sind oft klein, aber wir alle haben ein großes Gott. Liebe für Flüchtlinge zu zeigen, ist eine Chance, um Gottes Liebe nicht nur mit Worten, sondern mit Taten zu zeigen. Schon im Jahr 2014 könnten wir mehrere Flüchtlinge aus Donbass aufnehmen und betreuen als Gemeinde. Später kamen zu uns Arbeiter oder aus der Ukraine an. Und gerade jetzt bitten mehrere Familien oder andere Geschwister aus ukrainischen Gemeinden um Hilfe. Weil ich vor einigen Jahren besuchte ukrainische Gemeinden mit humanitärischem Transport, dann auch jetzt telefonieren zu mir Geschwister von dort aus der Ukraine. In der Gemeinde haben wir jetzt verschiedene neue Dienstleistungen. Es gibt Brüder, die gehen seit einer Woche an der Grenze und nehmen Flüchtlinge auf. Andere renovieren Waisenhäuser und Hostel, um Flüchtlinge aufzunehmen. Über 50 Flüchtlinge haben wir als Gemeinde aufgenommen. Sie sind Gläubige. Wir setzen sie in der Privatwohnungen von unseren Gemeindebesuchern. Obwohl wir ein altes und kleines Gebäude haben, ist jeder Zimmer von Sonntagsschule für Flüchtlinge vorbereitet. Wir haben mehrere Familien zu der Gebäude von Missionswerk Word of Life gebracht, geschickt. Aber natürlich, wir sorgen für ihnen weiter. Das sind schwangere Frauen oder mit Kindern oder auch ältere Menschen. Sie kommen normalerweise mit einem kleinen Rucksack. Deswegen wir besorgen oder kaufen alles, was man braucht zum Leben. Ukrainische Bibel, russische Bibel, Bücher, Lebensmittel, Drogerie, Kleidungen, Haushaltartikel, Bezug, Matratzen, Schlafsäcke. Wir hören, wir sprechen, wir weinen zusammen, wir beten zusammen. Wir sind eine kleine Gemeinde, aber wie auch viele andere Gemeinden in Polen. Wir haben etwa 70 Besucher und sieht so aus, dass wir bald durch diese unsere natürliche Beziehungen mit unseren ukrainischen Geschwistern auch über 100 Flüchtlinge sorgen. Kommen viele jetzt zu uns an der Grenze, viele fahren jetzt zur Grenze. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Gnade, jetzt ukrainische Brüder und Schwestern willkommen zu heißen, die Hilfe brauchen. Wir danken Gott, dass wir eine internationale Familie sind und dieses Privileg nicht allein tragen müssen. Wir haben ein großes Gott. Danke, lieber Geschwister. Amen.
Ja, wir sammeln heute ein Opfer ein, eine spezielle Kollekte haben wir auch per Mail angekündigt, für unsere Geschwister in der Ukraine. Das sind zum einen Menschen wie der Jan. Die Vision Europa ist ein Missionswerk von der FEG Schweiz, unserem Gemeindeverband. Und wir unterstützen eine ganze Reihe von Gemeindegründungen dort. Und alle diese Gemeinden sind im Moment dran, Menschen aufzunehmen. Die meisten von diesen Menschen dort sind aber wirklich mausarm. Und dass eine Gemeinde mit 70 Leuten 100 Leute aufnimmt, das würde bedeuten, dass wir als Stammi 500 Flüchtlinge würden aufnehmen. Man könnte sich vorstellen, was das für Herausforderungen sind. Und was wir ihnen so ganz schnell helfen können, ist, dass wir sie finanziell unterstützen. Wir haben vorher eben ein Lied gesungen und das ist mir wirklich eingefallen. Nach dem ersten Gottesdienst haben wir gesungen, alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir nichts mehr. Ich hoffe, dass das unsere Haltung ist, wenn wir uns finanziell engagieren für das Thema. Alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir nichts mehr. Ich bin mega beeindruckt. Wir sind 20 oder nicht einmal 20 Leute gewesen im 9. Gottesdienst und es sind 3600 Franken zusammengekommen. Wenn man das hochrechnet, dann haben wir in dem Raum ein Potenzial für knapp 50'000 Franken. Also, liebe Leute, ich lege es auf ganzem Herzen ans Herz und euch operative Seite David.